Ich glaube, für Betroffene ist das erstmal auch so ein mutiger Schritt, ne? Weil man denkt, dass dieses ganze Konstrukt zusammenbricht ohne einen. Aber ich glaube, wenn man mal diesen Schritt gegangen ist, merkt man, ah, okay, es funktioniert vielleicht auch ohne mich oder ich darf mir mal eine Auszeit nehmen. Und ich glaube, das ist eine richtig gute und wichtige Erfahrung zu sehen, dass es auch ein Netz gibt, was einen auffängt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was kann Werbung eigentlich? Im Anschluss an den Erfahrungsbericht und die Learnings, die Thomas Knüver letzte Woche mit uns geteilt hat, geht es heute an die Expertise von Work- und Life-Coach Leni Bold. Denn mit ihr sprechen wir heute darüber, wie Burnouts entstehen und wie unterschiedlich sie sein können und vor allem darüber, wie wir mit ihnen umgehen können. Stichwort SOS, Stressmanagement, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und sie hat von Imposter-Syndrom über Konkurrenzdruck bis hin zu Perfektionismus für alles einen Tipp dabei. Deshalb konnte ich das selbst auch als kleine persönliche Fragestunde nutzen und mir viele Tipps einholen, die auch für mich hilfreich waren. Ich bin gespannt, was ihr aus der Folge mitnehmen könnt und freue mich sehr über euer Feedback, wie immer, das ihr auf LinkedIn hinterlassen könnt. Den Link dazu findet ihr unter anderem in den Shownotes. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß und Entspannung mit Leni. So, hallo Leni.
Hello, hello.
Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich bin vielleicht auch ein bisschen starstruck, denn ich kenne dich aus der Netflix-Serie Queer Eye Germany. Aber bevor ich zu viel vorweggebe, vielleicht willst du dich selber einfach mal vorstellen mit so drei Dingen, die Leute wissen sollten, die Netflix-Serie vielleicht noch nicht gesehen haben.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Also ich bin eigentlich Work-Life-Coach. Das heißt, ich helfe Menschen, eine bessere Balance zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben zu finden. Ich bin vor 2 Jahren nach Spanien ausgewandert, nach Mallorca. Und ich liebe Frozen Joghurt und ich spiele auch ganz gerne Paddeltennis. Es ist in Deutschland gar nicht so bekannt, glaube ich. Aber das habe ich hier auf Mallorca entdeckt. Alle sind crazy nach Paddeltennis. Das ist so ein bisschen wie Squash oder so wie Tennis, aber die Wände spielen sozusagen mit. Das ist sehr dreidimensional, würde ich behaupten. Und das ist so mein Ausgleich auch zur Arbeit. Den habe ich so hier für mich ein bisschen entdeckt.
Mega, es hört sich richtig geil an. Ich liebe auch Squash, deswegen sounds like something I'd like. Cool.
Ja, musst du mal ausprobieren.
Mega. Wir haben ja so ein zweiteiliges Interview, dieses Mal das erste Mal auch in einem Podcast. Und Thomas hat mir so eine kleine Frage für dich mitgegeben. Und zwar, wie du selbst, da du ja auch auf Social Media super präsent bist, mit dem Druck auf Social Media oder allgemein den sozialen Medien und deiner mentalen Gesundheit umgehst.
Ja, interessante Frage. Da ich ja wirklich täglich mit Social Media, besonders mit Instagram arbeite, ich habe mir einfach feste Zeiten gesetzt. Also ich habe gesagt, hey, das ist mein Job. Und zum Beispiel ab 18 Uhr bin ich nicht mehr im Regelfall, nicht mehr am Handy. Und schaue auch keine WhatsApp-Nachrichten, keine E-Mails und wie gesagt auch kein Social Media mehr. Und das hilft mir eben auch abzuschalten abends und auch besser zu schlafen. Ich habe gemerkt, dass mein Schlaf besser ist, wenn ich abends nicht mehr am Handy rumdaddel und ich gehe dann einfach in den Flugmodus. Die Leute wissen dann auch nach einer Zeit Bescheid, dass sie mich abends nicht mehr erreichen. Das dauert natürlich so ein bisschen, ne, das einzuführen. Und ich kann es aber jedem empfehlen. Also alle, die so einen kleinen Social-Media-Detox brauchen oder sich mal so ein bisschen distanzieren wollen, dass man sich feste Zeiten setzt für Social Media, für den Social-Media-Konsum.
Ja, mega der gute Tipp. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen drüber geredet, wie Social Media mit der mentalen Gesundheit zusammenhängt. Aber eigentlich soll es ja um die Arbeit hauptsächlich heute gehen. Und ich weiß natürlich, dass es nicht komplett voneinander zu trennen ist. Wir leben und arbeiten im selben Leben sozusagen. Deswegen kann man das nicht so voneinander trennen. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie denn mentale Gesundheit überhaupt mit Arbeit zusammenhängt.
Ich würde sagen, ja, die größte Lebenszeit verbringen wir mit Arbeiten im Normalfall. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns eben wohlfühlen am Arbeitsplatz, dass wir uns identifizieren können mit unserem Job, dass wir uns verstehen mit unseren KollegInnen, dass wir nicht überarbeitet sind. Da sind so viele Faktoren, die irgendwie wichtig sind bei der Jobwahl und Jobsuche. Und das ist auch ganz normal, dass man nicht sofort irgendwie den Traumjob gefunden hat. Deswegen, ja, denke ich, dass mentale Gesundheit sehr, sehr eng mit dem Job zusammenhängt, weil wir eben so viel Zeit mit unserem Job verbringen.
Wie äußert sich denn so, also so, du hast schon gesagt, es ist auch wahrscheinlich dann wichtig, auf die Auswahl des Jobs zu achten, weil es wichtig ist, sich damit identifizieren zu können und das wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Aber wenn ich in so einem Job bin, den ich eigentlich super gerne mache und für den ich brenne und vielleicht sogar ein bisschen zu viel brenne und irgendwann ausbrenne, wie äußert sich denn so ein Burnout oder so eine Überlastung im Job? Das kann man wahrscheinlich gar nicht so verallgemeinern, aber wann muss man da irgendwie so die Reißleine ziehen und sagen, jetzt nehme ich mich raus?
Also, wie du schon gesagt hast, kann man das gar nicht so pauschalisieren. Ich denke, das ist bei jedem Menschen so ein bisschen unterschiedlich, die Symptome. Ich hatte ja selbst auch einen Burnout vor ein paar Jahren und bei mir waren das körperliche Symptome. Also ich hatte so ganz krasses Händekribbeln, ich hatte Schlafprobleme, ich bin nachts schweißgebadet, aufgewacht immer wieder. Und bin dann erstmal zu verschiedenen Ärzten gerannt und habe so geschaut, hey, was ist das Problem? Was ist die Krankheit? Welche Pille gibt es, um das zu lösen? Und irgendwann habe ich dann verstanden, okay, das ist gar nicht körperlich, sondern das ist einfach die Überlastung. Das ist mein Job und ich muss da selber dran arbeiten, um etwas zu verändern. Und ich glaube, die Reißleine sollte man immer ziehen, wenn man einfach merkt, man kann nicht mehr. Also wenn man merkt, mir geht's körperlich und geistig einfach nicht gut, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns auch Hilfe suchen.
Ja, und ich glaube auch aus eigener Erfahrung, also natürlich ist es, wenn man da so drin steckt, am schwierigsten zu sagen, ich nehme mich jetzt raus, ne? Also weil dann ist man ja so drin, sonst würde man ja gar nicht in diese Burnout-Situation kommen oder in diese Überlastungssituation. Ich hatte die ganze Zeit im Kopf so dieses Ding, so dieses Gefühl von, ich muss immer weiterrennen und weiterrennen. Was habe ich mir selbst da eigentlich gebaut? Dieses Konstrukt, in dem ich immer weiterrennen muss und nicht aufhören kann zu rennen, sonst fällt alles zusammen. Ich glaube, sich das zu erlauben, auch aufzuhören sozusagen, ist, glaube ich, auch super wichtig.
Ich glaube, für Betroffene ist das erstmal auch so ein mutiger Schritt, ne? Weil man denkt, wie du schon gesagt hast, dass dieses ganze Konstrukt zusammenbricht ohne einen. Aber ich glaube, wenn man mal diesen Schritt gegangen ist, merkt man oder kann man den Job auch so ein bisschen relativieren und merkt man, ah, okay, es funktioniert vielleicht auch ohne mich oder ich darf mir mal eine Auszeit nehmen. Und ich glaube, das ist eine richtig gute und wichtige Erfahrung, zu sehen, dass es auch ein Netz gibt, was einen auffängt. Und viele Unternehmen sind ja zum Glück auch aware darüber, dass es nun mal so ist, dass Menschen einen Burnout haben können. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, auch mit Arbeitgebenden, auch mit KollegInnen, um da die eigene Situation auch zu verbessern.
Total, ja. Wir haben auch immer so, also wenn ich mit KollegInnen spreche und die dann irgendwie sagen so, ja, nee, aber ich kann nicht, weil das und das und dann geht es nicht ohne mich. Und dann habe ich auch gesagt, jeder von uns ist und jede von uns ist ersetzbar. Und das ist aber auch gut so. Und das ist, glaube ich, erstmal so total schwer, weil man will natürlich gebraucht werden und man will natürlich, dass es nicht ohne einen funktioniert, weil dann ist man wichtig genug. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Und eigentlich ist es wichtig und richtig, dass es auch ohne einen läuft. Deswegen voll der wichtige Punkt.
Total. Ja, ein Job ist natürlich mehr als nur Geld verdient für uns. Ein Job ist für uns auch Identifikation. Ein Job für uns ist auch so, hey, ich mache etwas, ich leiste etwas für die Gesellschaft. Und wenn wir auf einmal nicht mehr können und etwas nicht mehr leisten können, dann fühlen wir uns schlecht. Dann denken wir so, wow, wie soll es jetzt weitergehen? Was sollen die anderen auch denken? Bin ich wirklich so schwach, in Anführungszeichen? Und das ist auch so ein bisschen so ein Problem in unserer Gesellschaft, glaube ich, dass wir das so ein bisschen loslassen müssen, diesen Gedanken.
Du hast gerade schon gesagt, so der Job ist für uns ja mehr als nur Geld verdienen. Und das ist auch ein Punkt, mit dem ich gerade so nach dem Burnout oder in dieser Zeit, in der ich auch krankgeschrieben war, ganz lange auch gehadert habe. Deswegen würde mich deine Meinung dazu so total interessieren, weil ich dann dachte, okay, ich brenne sehr oder ich mag meinen Job super gerne und mache den super gerne und deswegen setze ich da so viel rein. Muss ich mir einen Job suchen, in dem das nicht mehr so ist? Weil ich das Gefühl hatte, so weißt du, wie ich meine, wenn ich den Job gerne mache, dann werde ich immer wieder da reinlaufen, dass ich zu viel mache und zu viel mache. Muss ich mir einen Job suchen, in dem ich, für den ich gar nicht so brenne, der für mich gar nicht so wichtig ist, damit der nicht mehr so einen großen Teil in meinem Leben einnimmt? Also ist das die Lösung? Weil es für mich so schwer war, da so einen Mittelweg zu finden, das gerne zu machen, aber mich trotzdem in meinen Grenzen sozusagen zu bewegen.
Ich glaube, man muss zwangsweise gar nicht so einen harten Cut machen. Ich glaube, man kann erstmal, also im ersten Schritt würde ich versuchen, die Situation am eigenen Arbeitsplatz zu verbessern. Für mich und wenn man genug Kraft hat, auch für die KollegInnen. Und das macht man eben, indem man offen über diese Themen spricht, indem man offen darüber spricht, dass das und das und das zu viel ist und wie man das verbessern kann. Und wenn eine Verbesserung dann dadurch entsteht, dann ist das ja gut. Dann kann man ja sogar in diesem Job bleiben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es manchmal vielleicht gar nicht die Branche, sondern ist es vielleicht einfach der Arbeitgeber oder ich sag mal das Unternehmen, in dem man arbeitet. Ja, also man kann dann auch versuchen, das denselben Job vielleicht mal in einem anderen Unternehmen zu probieren. Vielleicht in einem kleineren Unternehmen oder in einem größeren Unternehmen, weil kulturelle Situationen in Unternehmen sind ja total unterschiedlich. Also das kann ja auch das Thema Burnout wird ja total unterschiedlich gehandhabt in verschiedenen Unternehmen. Da kann man total Glück haben und auch Verständnis treffen. Man kann aber auch total Pech haben und gesagt bekommen, ach, du stellst dich ja nur an, jetzt hab dich mal nicht so. Und da muss man für sich selber schauen, was einem gut tut.
Ja, aber würdest du grundsätzlich sagen, ist es wichtig, sich einen Job zu suchen, der einem wichtig ist? Oder ist es so sogar besser zu sagen, such dir was, das dir gar nicht so wichtig ist, wo du irgendwie gar nicht so überidentifiziert sozusagen sein kannst, weil es dir gar nicht so am Herzen liegt?
Ich glaube, langfristig wären wir unglücklich, wenn wir uns mit unserem Job gar nicht identifizieren könnten. Ich sag immer, Berufung statt Beruf, das ist so mein Motto. Das hat bei mir auch lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich gerne anderen Menschen helfe. Und darüber hat sich dann ergeben, dass ich anderen Menschen in ihrem Arbeits- und Privatleben helfen möchte, dass sie da eine Balance für sich finden. Und deswegen glaube ich schon, dass der Ansatz sein sollte, dass man etwas für sich findet, was einen erfüllt. Denn wenn dich etwas erfüllt, dann schöpfst du daraus auch immer wieder Energie, weiterzumachen. Das ist so mein Ansatz. Und ich glaube, das ist ein gesunder Ansatz.
Ja. Und trotzdem dann natürlich innerhalb dieses Jobs, den man gerne macht, dann noch die eigenen Grenzen einzuhalten. Ich glaube, das ist eben so die Kunst, ne?
Total. Und auch nach so einem Burnout, da habe auch ich so viel daraus gelernt für mich, sich selber auch Grenzen zu setzen. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die in so einen Burnout schlittern, sind natürliche People-Pleaser. Ich war das auch ganz, ganz lange. Und wir sagen immer ja zu allem und lassen uns noch die und die Aufgabe und das Projekt aufbinden, weil wir denken, wir müssen das machen, um zu gefallen, um zu performen. Und da zu lernen, Grenzen zu setzen, ist so, so wichtig, ohne Angst zu haben davor, dass wir vielleicht auch mal anecken könnten oder nicht zu gefallen. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Key, so ein kleiner Schlüsselmoment von mir gewesen.
Würdest du sagen, es gibt irgendwie Branchen, die besonders anfällig für Burnout und Überlastung sind? Also du berätst ja Menschen, was machst du da so für Erfahrungen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also die Menschen, die ich coache, kommen aus ganz verschiedenen Branchen. Was ich merke, ist auf jeden Fall, dass es in der Pflege ganz krass ist. Also Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind sehr überlastet. Das liegt an den Arbeitszeiten. Das liegt aber auch daran, dass das sehr, sehr unterbesetzt ist. Das ist ja, hat ja auch immer damit was zu tun, ne? Wenn eine Branche unterbesetzt ist, dann muss eine Person viel mehr abfangen. Aber ich würde das gar nicht so pauschalisieren. Die Kreativbranche ist natürlich auch ein Case, wo alles immer sehr schnell gehen muss, sehr viele neue Ideen geschaffen werden müssen. Und da habe ich auch viele Menschen, die ich betreue. Und tatsächlich auch interessanterweise Buchhandel. Also das war für mich, weiß ich nicht, hätte ich nie gedacht so, dass das irgendwie eine Branche ist, wo es so schwierig sein kann. Aber da sind die Arbeitsbedingungen tatsächlich auch nicht die besten. Und das wissen viele Menschen, glaube ich, gar nicht.
Und würdest du sagen, dass sich irgendwie, dass die Symptome andere sind oder dass es sich anders äußert oder auch andere, also du hast ja schon gesagt, so in der Pflege geht es viel um die Arbeitszeiten und so. Sind es unterschiedliche Ursachen auch?
Das sind ganz verschiedene Ursachen. Also es kann teilweise sozial sein, also dass ich mich auch nicht mehr wohlfühle in dem Arbeitsumfeld mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das kann aber auch die Überlastung an sich sein, also an den ganzen Tasks und Projekten, die auf einen zukommen, die einen so überrollen.
Wie würdest du denn sagen, geht man mit so einer konkreten Belastungssituation um? Also du hast jetzt ja schon so gerade verschiedene Ursachen beschrieben. Wenn man merkt, so, okay, irgendwas von dem, was du gerade gesagt hast, ist bei mir gerade ein Thema. Wie sollte man denn in der konkreten Situation agieren?
Also ich würde in der SOS-Situation sozusagen so eine Art Stressmanagement mir aufbauen. Also schauen, was bringt mich im Moment runter. Das war bei mir zum Beispiel, Meditation hat mir total krass geholfen. Was auch hilft, ist einfach mal rauszugehen, ein Buch zu lesen für eine halbe Stunde oder Atemübungen ist auch so ein Thema. Da gibt es auch ganz verschiedene, die man machen kann, um in der Situation sozusagen aus diesem Anxiety-Moment rauszukommen. Und langfristig, was eben hilft, ist, dass man sich Zeitmanagement-Strategien aufbaut und sich selber so ein eigenes Mini-Projektmanagement verbessert. Weil das hängt auch ganz oft damit zusammen, dass wir eben überfordert sind, weil wir nicht mehr wissen, wie wir das handeln sollen, weil zu viele Dinge aus zu vielen Ecken kommen. Und das ist ja oftmals, passiert ein Burnout auch gar nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern es sind verschiedene Dinge im Leben, die auf einen zukommen. Sei es familiäre Probleme, sei es Beziehungen, sei es Geldprobleme, Wohnung, Haus, was auch immer und dann die Arbeit noch on top und dann macht es irgendwann Klick oder Boom und dann stehst du da mit deinem Burnout. Aber das sind so die Dinge, die ich auch meinen Coaching-KundInnen an die Hand gebe. Also wirklich im ersten Moment zu schauen, wie bekomme ich die akute Stresssituation unter Kontrolle und wie baue ich mein gutes Zeit- und Projektmanagement auf für mich selbst.
Ja. Gerade als Kreative ist es so, wir haben ja ProjektmanagerInnen, die sozusagen für die Projekte zuständig sind und die beherrschen das perfekt. Aber du musst ja deinen eigenen Arbeitsalltag, wie du sagst, auch organisieren und deine eigene Zeit, damit es nicht zu Überforderung kommt. Und ich glaube, gerade als die Kreativen haben da manchmal Schwierigkeiten. Hast du da irgendwie so einen konkreten Tipp? Gibt es irgendein Tool, das man nutzen kann?
Mhm. Ich kenne das so gut. Ich habe ja früher auch Modedesign gemacht. Ich habe ja mal Modedesign studiert und da habe ich auch einfach Tag und Nacht gearbeitet, weil man einfach, ja, in der kreativen Welt ist das nochmal schwieriger, weil du kannst ja nicht auf Knopfdruck sozusagen eine Idee abliefern. Das funktioniert ja leider nicht so gut. Aber du kannst zumindest deine Zeit tracken und das mache ich mit der App Clockify. Die kann man sich auf dem Laptop oder auf dem Handy installieren. Ich meine auch, dass sie kostenlos ist. Und dann kannst du sozusagen immer, an welchem Projekt du gerade arbeitest oder welche Task du gerade machst, kannst du dann sofort Start drücken und dann wieder Stopp drücken, wenn du fertig bist. Und dann bekommst du, weiß ich nicht, nach einer Woche oder nach einem Monat, kannst du dir mal die Analyse anschauen und gucken, okay, wie viel Zeit habe ich eigentlich für was gebraucht? Und dann kannst du langfristig schauen, wo kann ich was optimieren? Wo war ich vielleicht ein bisschen zu, ich sag mal, zu langsam? Wo habe ich zu viel Zeit mit verbracht? Wo könnte ich ein bisschen mehr Zeit rein investieren? Also die App hat mir auf jeden Fall geholfen, das herauszufinden.
Super. Hast du denn Tipps, weil ich glaube, das ist auch so ein Riesenpunkt, so Imposter-Syndrom. Also gerade so, wenn man irgendwie, also gerade auch in der Branche, aber ich weiß auch so, wenn ich mit älteren Kreativen sozusagen spreche, die das schon ganz, ganz lange machen, dass man immer noch das Gefühl hat, das nächste Briefing kommt und man hat Angst, das nicht zu können. Man hat Angst, einem fällt nichts ein. Also ständig dieses Gefühl zu haben von, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann. Was kann man gegen dieses Imposter-Syndrom tun?
Ja, ich kenne das so gut aus meiner eigenen Vergangenheit und aber auch von meinen Coaching-Kundinnen. Und ich sage denen immer, versetzt euch mal wieder in die letzte Situation, die ähnlich war und ob ihr da wirklich versagt habt. Und in 99% der Fällen ist es nicht so. Also Ich glaube sogar, dass die meisten Menschen, die Imposter-Syndrom haben, eigentlich einen sehr, sehr guten Job machen, aber so krass Angst davor haben, irgendwie zu verlieren oder nicht als Expertin dazustehen. Und was ich immer sage, wenn du auch der anderen Person, deinem Gegenüber, nur einen Schritt voraus bist, dann wirst du jetzt schon als Experte oder Expertin wahrgenommen. Deswegen mach dir nicht so einen Kopf und versuch dich immer in Situationen zu versetzen, die ähnlich waren und wie die davor gelaufen sind. Und meistens beruhigt das total, weil man dann merkt, ah ja, eigentlich war das total easy und es hat alles gut funktioniert und alle waren happy. Also den Tipp kann ich den Leuten da draußen mit auf den Weg geben. Schaut nochmal in die Vergangenheit.
Sehr gut. Das hat ja auch so ein bisschen was mit Perfektionismus zu tun, ne? Also so, man will alles perfekt machen. Wir haben ja schon gesagt, nicht jeder muss alles können. Aber hast du auch da so einen Gedanken dazu, wie man mit so diesem inneren Perfektionismus, der einen ja auch in den Wahnsinn treiben kann? Weil oft sind es ja gar nicht die anderen und die Vorgesetzten, die sagen so, du musst das noch besser machen und wieso hast du nicht das gemacht, sondern man selbst. Wie geht man mit so einem inneren Perfektionismus um?
Das ist ja auch, also Perfektionismus ist ja auch ein Teil davon, der dich in deinem Zeitmanagement total ausbremsen kann, ne? Wenn du noch hier und da was machst, jetzt, ich sag mal, im Kreativbereich bei einem Posterdesign zum Beispiel, denkst du so, ach, das ist noch nicht fertig, da muss ich jetzt noch das machen und das. Und dann sitzt du da bis mitten in der Nacht, weil du denkst, es ist noch nicht perfekt. Es ist viel besser, wenn du mit etwas rausgehst, wo du selber das Gefühl hast, das ist nicht 100%, sondern vielleicht 80%, aber das sind nur deine 80%. Für jemand anders können das schon 100% sein. Und das musst du dir klar machen. Und selbst wenn das nicht so ist, ist es doch voll okay, wenn du noch ein paar Korrekturschleifen hast. Und dadurch kommst du ja dann auch wieder auf neue Ideen. Du kriegst ja dann nochmal Input von außen. Und ich glaube, das ist gesünder, als wenn man in der eigenen Blase sich irgendwie bewegt und die ganze Zeit denkt, ah, das ist noch nicht perfekt genug, um das abzugeben.
Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Und wie würdest du sagen, geht man mit so hohem Druck irgendwie um? Vor allem, also wir haben ja schon über People-Pleasing geredet und das kommt ja besonders aus dieser Richtung, so dieses Gefühl von, ich will niemanden hängen lassen. Gerade in der Werbebranche arbeiten wir auch so eng in Teams zusammen und das ist immer so ein Ding von, so wenn ich das jetzt nicht mache, dann sitzt mein Kollege, meine Kollegin vielleicht nochmal irgendwie 3 Stunden länger oder meine Chefinnen möchten jetzt das und das und wenn ich das jetzt nicht mache, dann lasse ich die hängen oder ich enttäusche die und die Leute erwarten XY von mir. Wie geht man denn mit so Verantwortungsgefühlen sozusagen den anderen gegenüber um?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir schon so eine Grundverantwortung haben gegenüber unseren KollegInnen, weil im Team funktioniert man nun mal, wenn wir alle auch ein bisschen Verantwortung eben für das Projekt tragen. Aber es ist auch total okay und total wichtig, dass man sich Hilfe sucht, wenn man sagt, das ist mir jetzt gerade zu viel. Und einfach darüber offen zu sprechen und zu sagen, du, ich schaffe das einfach zeitlich gerade nicht, könnt ihr mich da unterstützen? Und meistens balanciert sich das super aus, weil eine andere Person gerade weniger zu tun hat. Und wenn die fair genug ist dir gegenüber, dann wird sie dir auch ihre Hilfe anbieten. Deswegen einfach in den offenen Diskurs gehen und offen auch darüber sprechen, wenn du merkst, es wird mir gerade zu viel und ich schaffe das nicht.
Voll. Wir haben ja jetzt viel über mich geredet, also viel über die Person, die in der Überlastungssituation ist. Wie schaffen wir vielleicht alle ein Arbeitsumfeld, in dem wir aufeinander achten, in dem es zu sowas nicht kommen kann?
Ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man in einem Unternehmen offen über solche Probleme sprechen kann, weil das merke ich ganz oft, dass viele Menschen sich gar nicht trauen, weil sie dann Angst sogar um ihren Job haben, weil sie denken, sie werden jetzt rausgeschmissen, weil sie nicht mehr abliefern. Und ich finde eigentlich so ein Netzwerk cool, dass man so eine Art internes Netzwerk im Unternehmen bildet und sagt, okay, einmal die Woche sprechen wir auch über Themen wie mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Was können wir verbessern bei uns? Und dann merkt man wahrscheinlich auch in der Gesprächsrunde, dass es ganz viele Überschneidungen bei den Leuten gibt, dass viele Leute eigentlich dasselbe Problem haben in dem Unternehmen, aber sich keiner bisher getraut hat alleine. Und in der Gruppe ist es natürlich einfacher, ne, sich zu öffnen und auch ein Problem anzusprechen. Und ich glaube, sowas hilft ganz gut. Und Vertrauen. Also ich bin immer ein großer Fan davon, die Menschen nicht an die Zeit zu binden, sondern eben an die Arbeitsergebnisse. Und wenn man etwas dann vielleicht sogar auch schneller schafft, weil man gut da drin ist, weil man sich ein gutes Zeitmanagement aufgebaut hat, dann geht es dir auf der anderen Seite ja auch mental viel besser, weil du wieder mehr Zeit auch für dich hast, für deine Freizeit. Das dürfen wir nicht vergessen, dass Freizeit ein ganz, ganz wichtiger Ausgleich ist und unser soziales Leben außerhalb der Arbeitswelt auch stattfinden muss.
Ja, super, super wichtiger Input. Ich find es auch ganz interessant, dass die Erschöpfung irgendwann so hoch ist, dass man das Wochenende, also es ist ja so klassisch, 5 Tage Arbeit, 2 Tage frei, dass man das Wochenende gar nicht für sich nutzt, weil man so erschöpft von der Arbeit ist, dass dieser Ausgleich eben auf der Strecke bleibt. Und dann verschlimmert sich das ja sozusagen noch mehr. Also dass man irgendwie dann doch die Freunde eben abends oder FreundInnen abends nicht trifft, weil man irgendwie halt sagt, ich bin so fertig von der Arbeit. Oder dass man den Sonntag dann nur rumlegt, weil man weiß, okay, morgen geht's wieder los. Also ich finde, das ist total wichtig. Ich weiß nicht, es ist auch interessant, wie du das siehst. Ich habe mal einen TikTok dazu gesehen. Klar, da schöpfe ich mein ganzes Wissen raus, dass oft gesagt wird so, hör auf dich und mach nur, was sich für dich gut anfühlt. Aber dass gerade in solchen Situationen, wenn es einem auch eben nicht gut geht und wenn man irgendwie überlastet ist, dann will man eben nur rumliegen und man will nicht aufstehen und zum Beispiel joggen gehen. Aber gerade in so einer depressiven Phase oder wenn es einem nicht gut geht, ist Joggen eben super wichtig und super hilfreich oder nicht nur Joggen, aber eben Bewegung.
Ja, also ich kann das sogar aus meiner eigenen Burnout-Erfahrung sehen. Ich weiß noch, dass ich auch überhaupt keinen Bock hatte, rauszugehen. Ich habe mich total isoliert und hatte auch tatsächlich gegenüber meinen FreundInnen das Gefühl, dass ich auch im Privatleben, das klingt total schlimm, aber nicht mehr so abliefern konnte, also nicht die Person sein konnte, die ich sonst war, weil ich immer sehr entertaining und witzig bin und immer irgendwie, ja, einen Witz auf den, irgendwie einen Witz parat hatte. Und das hatte ich aber alles in dieser Zeit nicht. Und die Leute wussten dann auch nicht, was ist los mit dir, Leni? Irgendwie, du bist so anders. Und für mich kam das so rüber, als würde ich die Menschen enttäuschen. Und dann war für mich der Umkehrschluss, okay, ich kann mich mit denen nicht mehr treffen, weil ich das nicht mehr geben kann. Und was mich auch wieder daraus gehoben hat, war dann wirklich dieses, okay, sich selber so ein bisschen in den Arsch zu treten und loszugehen. Ich habe Wandern für mich total entdeckt, bin jedes Wochenende dann stundenlang wandern gegangen und das hat mir wieder die Kraft gegeben, witzigerweise. Obwohl man am Anfang wirklich denkt, man hat diese Kraft nicht. Aber wir sind so stark und da möchte ich auch alle da draußen ermutigen, denen es vielleicht ähnlich geht, die vielleicht in einem Burnout stecken. Ihr habt die Kraft, euch da wieder raus zu manövrieren. Wir haben das ja auch geschafft und das wird wahrscheinlich so sein, dass es einen immer so ein bisschen begleiten wird, wenn man einen Burnout hatte. Bei mir ist das zumindest so, dass ich immer wieder in Phasen rutsche, die stressiger sind und dass dann vielleicht hier und da wieder so ein Symptom aufkommt. Aber das Schöne ist ja, dass wir diese Warnzeichen jetzt kennen, weil wir das schon mal durchlebt haben und wir auch durch die Erfahrung Tools an der Hand haben, um uns zu helfen, dass das nicht nochmal passiert. Und das ist ja eigentlich was Gutes.
Total. Aber deswegen auch für alle, die noch nicht so weit sind oder hoffentlich nie dahin kommen werden, ist es, glaube ich, umso wichtiger, sich auch mit den Tipps, die du heute mit uns geteilt hast, auseinanderzusetzen. Ich habe noch so ein letztes Thema, weil so wir jetzt ja viel über Tipps und Selbstoptimierung und besseres Zeitmanagement und Wandern gehen und das machen irgendwie gesprochen haben und das ist ja auch super wichtig, aber trotzdem habe ich das Gefühl, manchmal gerade auch durch Social Media so dieser Druck zur Selbstoptimierung ist so, so krass. Wie findet man da so einen gesunden Mittelweg zwischen diesem Zwang, sich selbst optimieren zu müssen und wirklich wichtigen Veränderungen?
Ja, wir leben nun mal in dieser Gesellschaft, wo Selbstoptimierung ganz oben steht. Und das hat auch wieder was mit unserer Arbeitswelt zu tun und mit der freien Marktwirtschaft, weil wir merken, okay, wir sind nicht mehr so geschützt. Wir müssen irgendwie immer besser werden, immer besser funktionieren. Und da ist es eben wichtig, dass man sich immer wieder klar macht, wir sind keine Maschinen. Klar, wir können hier und da schauen, dass wir was verbessern, aber das auch wirklich nur in den Punkten, wo wir merken, dass wirklich Verbesserungsbedarf ist. Also weil dieser Selbstoptimierungszwang, der kann einen auch in so einen Burnout bringen, wenn wir wenn wir die ganze Zeit versuchen, hier und da besser zu werden, dann bringt uns das nichts. Also ich finde eher, dass wir uns dahin selbst optimieren sollten, entspannter zu sein mit uns selber. Das ist mein Selbstoptimierungstipp.
Total, weil ich finde wirklich so dieses Ding von, ich komme von der Arbeit heim und habe irgendwie alles gegeben und jetzt denke ich noch, ja, aber jetzt muss ich noch was Gesundes essen, jetzt muss ich noch irgendwie Sport machen und ich habe heute noch nicht die Wohnung aufgeräumt und noch nicht das gemacht. Wie du sagst, das führt zu noch mehr Stress, deswegen finde ich Entspannung in auch diesen Dingen auch total wichtig. Hast du noch einen letzten Tipp, den du irgendwie so... Den Non-Plus-Ultra-Mental-Health, das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, Tipp, den du den Leuten gerne mitgeben möchtest?
Ich habe letztens etwas gelesen, das ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Dankbarkeit uns ganz, ganz krass dabei hilft, unser eigenes Wohlbefinden zu verbessern. Und deswegen finde ich, Megatipp ist so ein Dankbarkeitsjournal zu führen, dass man am Abend, und das muss auch gar nicht zeitaufwendig sein, sich einfach 3 Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Weil wir streben immer nach weiter, höher, schneller und noch mehr. Dabei haben wir eigentlich schon ganz viel, gerade in unserer westlichen Welt. Und dann einfach mal zu schauen, okay, wofür bin ich heute dankbar? Und ich glaube, dass nach so einem Monat kann man schon so eine Verbesserung an dem eigenen Wohlbefinden, an der eigenen mentalen Gesundheit erkennen.
Super. Vielen, vielen Dank. Das war super hilfreich. Ich habe auch noch mal ganz viel für mich mitgenommen. Ich hoffe, dass es für alle außen auch so ist, dass viele das hören und noch mal was mitnehmen können für sich.
Ja, das hoffe ich auch.
Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntet. Auch wenn es ein bisschen meine kleine Personal Coaching Session hier mit Leni war, hoffe ich, ihr konntet euch mit meinen Fragen identifizieren und viel aus ihren Tipps und Ratschlägen mitnehmen. Falls ihr euch noch weiter zu dem Thema austauschen wollt und eigene Erfahrungen teilen möchtet, dann macht es gerne und kontaktiert mich auf LinkedIn unter Jule Fuhrmann. Nach dieser Sonderfolge könnt ihr euch jetzt auf die neue Staffel Was kann Werbung eigentlich freuen. Unter anderem sprechen wir über Themen wie Diversity Hiring und Tokenism, für und mit Kindern werben und Sprache und Ageism in der Werbung. Also super vielfältig und deshalb freuen wir uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder zuhört. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal bei Accenture Song für die Unterstützung dieses Podcasts und natürlich bei Anton und Audioflow für die Produktion. Und ein ganz besonderer Dank nochmal an meine GästInnen zu dem Thema Burnout und mentale Gesundheit, die sich super ehrlich und persönlich geäußert haben. Vielen Dank an Leni und Thomas.